Ich habe mich gefreut, dass ich gestern Abend etwas wiederholt hat, was ich am Sonntagabend bzw. Montagmorgen ja festgestellt habe. Die Botschaft, die Bruder Straub am Sonntagabend gegeben hat, da hatte ich den Eindruck, dass ich am Montagmorgen das dann von einer anderen Seite beleuchten konnte, dass uns das so gegeben war. Und so ging es mir gestern Abend auch. Da dachte ich, jetzt ist das, was der Bruder Straub uns vorgetragen hat, dann heute Morgen dran von einer etwas anderen Perspektive her. Er hat ja von der verletzten Seele und ihrer Heilung gesprochen und gleichzeitig damit von der Entfaltung des Heiligen Geistes. Und das ist eigentlich auch das Oberthema für uns heute Morgen, und das hat dann auch sehr viel wieder mit unseren Beziehungen zu tun, diesen drei Beziehungsebenen, die grundsätzlich sind für unser Leben, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zu Gott. Und diese drei Ebenen hängen immer miteinander zusammen. Bitte?
Ich wollte fragen, ob das Mikrofon kann man einstellen.
Aha. Vielen Dank.
Oh ja, ja.
Ah ja. Die Aufmerksamkeit ist sehr wichtig, sonst unterbleiben oft bedeutsame Dinge. War nicht eingestellt. Ja, Heilung und Heiligung der Beziehungen 2 ist heute Morgen unser Thema. Wir haben ja gestern Morgen geschlossen mit der Feststellung, dass von unserer Schöpfung her, wenn wir unseren nachgeburtlichen Gehirnaufbau betrachten, wir in den ersten 6-7 Lebensjahren ausgerichtet werden auf optimales Überleben, auf Daseinsbewältigung unter den dort gegebenen Umständen. Das heißt, mit diesen Bezugspersonen, mit diesen wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen, mit Defiziten und Vorzügen, die uns da umgeben. Und was bedeutet es praktisch, dass wir uns zwangsläufig als hilflose Säuglinge dann auf das, was uns da umgibt, ausrichten. Ausrichten müssen, um überleben zu können. Was bedeutet es praktisch? Ich glaube, wir haben den Ausdruck gestern schon mal genannt. Abhängigkeit, ja. Was noch? Was wird aus uns? Zwangsläufig eigentlich? Egoist. Wir werden kleine Egoisten. Wir lernen wahrzunehmen, was wir unbedingt brauchen zum Überleben. Möglichst zum optimalen Überleben, damit wir möglichst viele Streicheleinheiten kriegen, damit man uns mag, damit wir unseren Platz finden in dieser Gruppierung, die da ist, unter Geschwistern, Großmüttern, Eltern und wer da sonst noch alles ist. Und da richten wir uns automatisch aus auf unser Selbst, auf das, was wir brauchen. Und in unserer Gesellschaft, das haben wir, glaube ich, am Anfang mal behandelt oder auch gestern Morgen, wird das nun, fast möchte ich sagen, natürlicherweise fortgesetzt in unserer Selbstverwirklichungsgesellschaft, dass man sich ausrichtet auf das, was einem gut bekommt und was einem schmeckt, was einem ein möglichst gutes Leben beschert. Und von daher ist nun das Evangelium für unsere Zeit eigentlich was? Ein Gegensatz? Ja, eine inakzeptable Botschaft. Von daher leben wir ja in einer nachchristlichen Zeit, nämlich jetzt dann allmählich in einem heidnischen Zeitalter. Können Sie in jeder Zeitung lesen, in jedem Kino sehen, in den Medien, überall, nachchristliches Zeitalter, die Werte des christlichen Glaubens sind weithin passé. Und irgendwo haben unsere Zeitgenossen da ja auch ganz recht. Worin nämlich? Was verlangt das Evangelium? Gehorsam, ja, und was heißt das? Das kostet dein Leben, nicht? Jesus sagt das, das am häufigsten zitierte Wort von Jesus im Neuen Testament, wo er vom Leben finden und Leben verlieren spricht und sagt, es wird 6-mal zitiert im Neuen Testament, wer sein Leben verliert, wer sein Leben findet, der verliert es, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist natürlich für die Zeitgenossen genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Sie wollen ja ihr Leben finden. Darauf ist das ganze Leben ausgerichtet. Und insofern ergibt sich da zu unserer Gesellschaft ein ganz natürlicher Gegensatz. Sodass wir irgendwo unsere Zeitgenossen durchaus verstehen können sollten, wenn sie das Evangelium ablehnen. Sagen wir, ja, verstehen wir ganz gut. Du bist zwar trotzdem auf dem falschen Dampfer und das weißt du jetzt im Moment noch nicht, aber ich kann dich zunächst mal verstehen in einer Grundeinstellung. Evangelium würde dich dein Leben kosten. Und nun ist das, wenn wir missionarisch mit unseren Zeitgenossen reden, natürlich bedeutsam, ihnen deutlich zu machen, warum sie trotzdem das Leben finden würden, auch wenn sie es verlieren. Und davon sollten sie natürlich was an unserem Leben sehen, oder genauer gesagt, eigentlich nicht an unserem Leben, sondern am Leben des Auferstandenen in uns, genau. Das sollte ja spürbar werden, wahrnehmbar werden für sie irgendwo, und das wird auch heute Morgen irgendwie unser Thema sein. Ja, nun, kam gestern Abend raus, es hatte ein Bruder, der zu Besuch war, noch gesagt, der Seele wird zu viel Ehre angetan, die Gnade hat doch alles getan. Das ist doch eine völlige Erlösung, die uns da geschenkt ist. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Das ist völlig richtig, hundertprozentig hat die Gnade alles getan. Aber wie ist das nun mit dem, was wir da gestern behandelt haben und heute Morgen behandeln wollen, mit unserem Tun? Wenn Gott alles getan hat, brauchen wir doch nichts mehr zu tun, oder? Annehmen? Naja, sagen wir ja. Gott schafft alles, das Wollen, das Vollbringen. Ich sage ja dazu und warte dann, bis er es tut, oder? Bitte?
Ich muss es auch im Nachhinein umsetzen.
Ja, aber wie kann ich das eigentlich umsetzen, wenn er alles tut, das Wollen und das Vollbringen schafft? Da brauche ich doch nichts mehr umzusetzen. Eigentlich wirkt er doch dann auch den Gehorsam in mir. Muss ich denn was tun, wenn er alles tut? Ja, aber irgendwo ist es unlogisch, oder? Wenn er auch das Vollbringen schafft, dann schafft er doch auch das Aufnehmen. Ja gut, Freiwillige, aber er schafft es doch.
Nein, nein, es sind aber immer erst nochmal zwei Mächte da. Wenn ich auch weiß, was ich tun soll, dass ich das gleich automatisch mit fröhlichem Herzen tun darf, nicht so.
Aha, aha. Ja, bitte.
Der Geist ist schon voll erlöst, aber die Seele eben noch nicht.
Seele. Ach, aber das passt zu dem Wort eigentlich nicht. Er schafft Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Der tut ja alles. Bitte.
Auch den freien Willen möchte haben.
Einen freien Willen möchte haben, ja.
Und neue Religion bedeutet auch immer auf den anderen zugehen.
Auf den anderen zugehen. Ja, noch zwei.
Ich weiß, ich schaffe das ja selber.
Genau.
Auch
ein bisschen
was muss ich auch tun?
Aha, ein bisschen was muss ich auch tun? Aber was ist denn ein bisschen? Das ist die Frage. Ein bisschen wenn er eigentlich alles macht und ich ein bisschen was bleibt und für ein bisschen für mich übrig, bitte?
Ich muss in deinen Schranken gehen und wandeln.
Deinen Schranken, ja?
Ja, ich wollte es auch sagen, schaffe es, dass ihr fällig werdet, da ist er auch.
Aha. Da wird es mir warm, da muss ich mich etwas entlasten. Ja, also wir stoßen darauf, bitte.
Also ich würde es so formulieren, ich würde sagen, den Prozess, dass er alles tut, geschehen lassen, und das verlangt höchste Aktivität.
Aha, aha. Also, das ist nämlich... Ja, ja, ja.
Das nehme ich im Glauben, da könnte genauso gut auch gesagt haben, in der Nachfolge meines Herrn Jesus Christus.
Ja.
Damit ist alles gesagt.
Gut. Ja, bitte, jetzt bin ich wieder dran. Vielen Dank. Wir müssen ein bisschen weiterkommen. Also, zunächst mal bleibt ganz klar festzuhalten, dass dieses Wort Philipper 2, 12 und 13 natürlich ein unlogischer Gegensatz ist, nicht? Das wollen wir doch klar herausstellen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, das ist ein Imperativ. Und wenn ich das schaffen muss, mit Furcht und Zittern, also mit aller Anstrengung, die ich habe, dann kann der liebe Gott warten, bis ich es getan habe, nicht? Und die zweite Hälfte, wenn er wollen und es vollbringen schafft und vollbringt nach seinem Wohlgefallen, dann warte ich, bis er es getan hat, in meinem Clubsessel, nicht? Und es ist unlogisch. Und genau das ist es. Und zwar darf ich jetzt an dieser Stelle wieder die moderne Naturwissenschaft einbringen, was uns die Physik deutlich gemacht hat. In der Physik hat man schon in den 30er Jahren entdeckt, dass es eine höhere Weisheit, eine tiefere Erkenntnis gibt, als sie uns etwa die normalen logischen Gesetze vermitteln. Da hat man entdeckt, da im Zusammenhang mit dem Quantensprung und anderen Erkenntnissen, deutsche Physiker waren da ja wesentlich beteiligt, dass es die sogenannte komplementäre Logik gibt. Und das ist die Wahrheit im Widerspruch. Da werden zwei einander widersprechende Aussagen nebeneinander gestellt. Das Ding ist schwarz und das Ding ist weiß. Und beides zusammen ist richtig. Und das ist die höhere Erkenntnis. Die höhere Erkenntnis für die Naturwissenschaft heute, wo die einfachen logischen Gesetze nicht mehr gültig sind, sondern diese höhere Erkenntnis. Also ein Beispiel mit dem Licht. Das Licht tritt einmal auf in Körperformen, Korpuskelformen, einmal in Wellenform. Früher hat man gesagt, entweder das eine oder das andere. Nein, beides ist richtig. Oder Weltraum. Das sagt die heutige Naturwissenschaft. Der Weltraum ist endlich, aber unbegrenzt. Das ist ein logischer Unsinn. Wenn etwas endlich ist, dann hat es für unsere normale Logik auch eine Grenze, oder? Und wenn etwas unbegrenzt ist, dann ist es auch unendlich. Aber beides ist richtig. Und deshalb kann man diese höheren Erkenntnisse, wie sie die Naturwissenschaft heute gefunden hat, nicht mehr sprachlich widerspruchsfrei ausdrücken, sondern da muss man zwei einander widersprechende Sätze nebeneinander stellen. Oder man muss es in einer mathematischen Formel ausdrücken. Da geht es dann auch. Aber sprachlich geht es nicht mehr widerspruchsfrei. Und das ist die höhere Erkenntnisform, die Sie eben in der Bibel an vielen Stellen finden. Nicht die Theologie, das ist bis heute noch so, dass es da Theologen gibt, die sagen, ja, das widerspricht sich die Schrift. Oder sagen mir Außenstehende, wenn ich mit denen rede, ja, also ich habe in der Bibel 7 große Widersprüche gefunden. Dann sage ich, was, bloß 7? Da gibt es viel mehr Widersprüche, weil uns da die Weisheit Gottes entgegentritt. Und es ist eben diese höhere Erkenntnis, wo zwei einander widersprechende Aussagen genau nebeneinander gestellt sind. Und genau das Miteinander ist das Richtige. Schaff du, dass du selig wirst, 100%. Und wenn du das beginnst, merkst du dann hinterher meistens, Gott hat es 100%ig getan. Ich, armes, schwaches Wesen, konnte gar nichts tun, er hat alles gemacht. Aber unsere Logik löst das nicht auf. Da brauchen sich auch gar nicht zu bemühen. Ist auch gar nicht notwendig. Die Schrift ist die Weisheit, die uns gegeben ist. Und die lassen wir stehen, wie sie steht. Und da sind uns dann die verschiedenen Faktoren zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens besonders bedeutungsvoll. Einmal bist du mehr dran, nicht? Und ein anderes Mal siehst du mehr, wie der Herr alles für dich tut. Das geht ineinander. Beides ist wahr. So. Und von daher ist es schon richtig, dass Gott alles tut, aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass wir andauernd mit Imperativen traktiert werden, gerade auch von Jesus. Wer mir nachfolgen will, sagt er, wie ist es mit dem? Der verleugne sich selbst. Also musst du dich doch verleugnen, bitteschön. Wo fängt denn das an, das sich verleugnen? Wo? Ja, in deinem Alltag, zum Beispiel in Beziehungen, wo dein dickes Ich auftaucht und das unbedingt was haben will und das empfindlich ist und gekränkt ist und verletzt ist und im Keller sitzt und an der Decke klebt, weil man ihm so Unrecht tut und so schlecht behandelt, nicht? Und das immer voller Selbstmitleid. Und da ist gefragt, verleugne dich selbst, bitteschön. Auch wenn er dich erlöst hat. Und gerade weil er dich erlöst hat, sollst du jetzt dein dickes Ich verleugnen. Das hat kein Daseinsrecht. Oder genau dann das andere Wort. Nehme, nun das steht da, nehme dein Kreuz auf sich. Ich übersetze es immer gern direkt, auch für mich selber. Wörtlich heißt es ja, nehme deinen Hinrichtungspfahl auf dich täglich, sagt Jesus. Und was bedeutet das? Die damals haben das gewusst. Nur wie heute, wenn wir hören, nimm dein Kreuz auf sich, naja, also ein bisschen Leiden auf sich nehmen. Was heißt das? Was heißt das? Nehme dein Kreuz auf
sich. Das Ich verlassen.
Nicht wahr? Das war für die Leute klar, die ihren Kreuzesbalken tragen mussten. Jetzt geht's ans Ende deines Lebens. Und damit sagt Jesus, jeden Tag wirst du so und so oft vor die Notwendigkeit gestellt, zu sterben und dazu Ja zu sagen. Deshalb nimm es auf dich. Er legt dir das nicht mit Gewalt auf, selbst wenn die äußeren Umstände so aussehen. Es kommt immer darauf an, ob du das innerlich annimmst, dein Kreuz auf dich nimmst, dein Hinrichtungspfahl, Balken und damit weißt, jetzt geht's ab zur Hinrichtung. Liebes dickes Ich, stirb nur freundlich und fröhlich, nicht? Das ist dein Schicksal. Was anderes ist dir in der Nachfolge nicht beschert. Und gestern Abend hörten wir schon, wie wir immer dazu neigen, unser dickes Ich zu pflegen und leben zu lassen und gar nicht so ohne weiteres bereit sind, es sterben zu lassen. Das ist ein Prozess, um den es da geht, der sehr viel zu tun hat, da kommen wir am Schluss dann noch drauf, mit Freude und mit dem Leben aus ihm. Unser dickes Ich blockiert. Oder genauso dann das Wort, wer mir nachfolgen will, der sage ab allem, was er besitzt. Lukas 14, 33. Absagen allem, was du hast. Und wir klammern uns so gerne fest. Wir sind so besitzfreudig, nicht? Und unser Herz wird damit blockiert in der Beziehung zu ihm. Sie wollten mal sagen?
Ja,
ja.
Ja.
Eine gute Frage, eine wichtige Frage, die nachher auch noch etwas deutlicher werden wird, hoffe ich. Aber ich will es mal gleich so beantworten. Das ist auch natürlich komplementäre Logik. Gleichzeitig soll was Neues wachsen. Wo ich mich finde, und was finde? Das Originaldasein, das Gottes Plan für mich hat. Jeder von uns ist ein ganz einmaliges Wesen, nicht? Das können wir schon ablesen an unserem Fingerabdruck. Jetzt haben wir dann zwischen 6 und 7 Milliarden Menschen, also gibt es 7 Milliarden Fingerabdrücke. Und wenn wir irgendwann 12 und 14 Milliarden haben, dann gibt es 14 Milliarden Fingerabdrücke. Kein Mensch könnte sich so viel Variationen einfallen lassen wie der Schöpfer aller Dinge. Und das heißt, jeder von uns ist ein einmaliges Original-Menschsein. Das wird im Himmel was sein, wenn wir da sehen, wie entfaltete Originale da rumlaufen, welche Fülle von Schöpfungsideen mit uns da gegeben sind. Und das soll gleichzeitig gefunden werden. Und da bin ich nicht willenlos, sondern da will ich sehr wohl, nämlich das, was er will, für mich. Wir sind ja angelegt auf Zweierschaft, auf Zweierbeziehung, kommt da nachher nochmal drauf, auf das Zusammenwachsen mit unserem Schöpfer. Darauf ist jedes Geschöpf angelegt. Und wir sind unglücklich in unserem letzten Alleinsein, indem wir desto mehr drinstecken, je mehr wir unserem Ich verhaftet sind. Und das Zusammenwachsen mit dem Schöpfer, das uns die Entfaltung unserer Originalpersönlichkeit beschert, bringt uns immer mehr der Vollendung seines Schöpfungsgedankens nahe. Und das können Sie in den großen Gottesmännern ablesen. Was weiß ich, wenn Sie dann nehmen wollen, alle möglichen, das waren ja keineswegs willenlosen Leute, oder? Die standen ganz kräftig mitten im Leben und die haben dokumentiert, dass sie in seinem Dienst was wollten. Ja, also, da geht's drum, sein Ich zu verlieren. Ich darf ihn kurz zitieren aus einem mittelalterlichen theologischen Werk, der Theologia Deutsch. Wir wissen nicht, wer das verfasst hat, hat aber tiefe Erkenntnisse, heißt der Frankfurter. Wenn der Mensch sein Bestes sucht, so sucht er nicht sein Bestes. Und er findet es auch nimmer. Denn des Menschen Bestes wäre und ist, dass er weder sich noch das Seine sucht oder meint. Aber das müssen wir lernen. Das können wir von Haus aus nicht. Und von daher ist das Christsein, die Nachfolge, ein Lernprozess, wo wir ständig uns mehr in Frage stellen dürfen. Vom Licht der Welt erleuchtet. Und ständig tiefer erkennen, wer wir sind. Und die Christen schlafen ein, wo der Prozess irgendwann aufhört, nicht? Das ist für Christen eine große Gefahr. Warum? Da treffe ich in der Seelsorge alle möglichen Christen, die sagen, also direkt oder indirekt, also jetzt reicht es mir mit dem ständigen in Frage gestellt werden, nicht? Das muss doch mal aufhören bei mir. Das ist nämlich der schwierige Punkt. Jetzt habe ich genug, also mir reicht es jetzt an Frömmigkeit und an Gottesbeziehung. So wie ich jetzt bin, so will ich jetzt weiterleben. Und was wächst daraus?
Rückgang.
Ja, Stillstand zunächst und nachher Rückgang. Und was noch?
Egoismus.
Ja, das ist ein frommer Egoismus.
Hochmut.
Ja, Hochmut. Da wächst die christliche Gesetzlichkeit dann raus, wo man sich gesetzlich hält an bestimmte Lebensprinzipien, an bestimmte Gebote und damit nachweist, ich bin doch ein ganz frommer Mensch. Das sind die Pharisäer, nicht? In der Bibel. Und die gibt es bis heute in Fülle mitten unter uns. Wo ich mich der wachsenden Beziehung zu ihm entziehe, das ist ein Plan mit uns, und irgendwo hocken bleibe und mich da einigle, und damit gleichzeitig was werde? Was sagt Jesus? Ein Heuchler. Lukas 12, 1 können Sie nachlesen, dass er sagt, hütet euch vor der Krankheit der frommen Leute. Und was ist das? Nämlich der Heuchelei, sagt er. Das heißt, alle Frommen sind bedroht von der Krankheit der Heuchelei. Ja, da hat man eine schöne Fassade aufgebaut, dass die anderen sehen, wie fromm ich bin. Und was ist da noch ein Kennzeichen? Ich darf kein Sünder sein. Gestern Abend kam das raus bei den Narben, die unser Bruder Straub da vorgestellt hat, über die man freimütig sprechen kann. Darf ja kein Sünder sein. Also ich meine, schon so was sagen, ich bin ein bisschen selbstsüchtig oder so, das geht noch einigermaßen, nicht? Aber dann wirklich offenbaren, was hinter der Fassade steckt, da treffe ich so und so viele Leute, die, wenn ich dann nachfrage, ja, wie ist es denn mit dem dicken Problem, das Sie da haben in Ihrer Ehe zum Beispiel, in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Gruppierung? Dann sage ich, oh, da darf ja keiner was davon wissen, nicht? Die meinen alle, bei uns ist das eine wunderbare Ehe. Ganz christliche Ehe. Und wenn die das erfahren würden, das wäre ja tödlich. Nein, nein, wir spielen denen jeden Tag Theater vor. Das sagen sie nicht, aber so ist es in der Praxis nicht. Wir hängen da ein frommes Gesicht runter. Und genau das ist natürlich das Tödliche für die Entwicklung des geistlichen Lebens. Jesus hat es da immer wieder neu mit Wahrheit und Offenheit. Wir kommen nachher da noch drauf. Und genau an dieser Stelle sind wir nun gefragt, uns einzubringen. Das passiert nicht ohne uns. Und wer da sagt, Gott tut alles und es im Gegensatz zu dem bringt, wozu wir aufgefordert werden, der liest einfach die Schrift nicht genau. Jesus hat ununterbrochen mit den Imperativen. Schon am Anfang seines Tuns nimmt er den Ruf von Johannes auf. Tut Buße. Das ist doch was tun, oder? Das tut ihr. Er sagt nicht, der Vater im Himmel hat für euch alles getan, die Gnade küsst euch und jetzt setzt euch nur zur Ruhe und wartet, bis er es tut. Nein, nein, er sagt, tu Buße. Natürlich kann man das nur tun, indem ich abhebe auf der Erlösung. Aber ich bin gefragt, unter seiner Leitung, auf der Basis der Erlösung, was zu tun. Und warum sind wir da gefragt? Wozu ist es nötig, dass wir diese Imperative hören und ihnen folgen? Warum? Hängt mit der Beziehung zwischen Gott und uns zusammen. Was ist es für eine Beziehung? Eine Beziehung der Liebe. Und was heißt das? Dass Liebe den anderen nie zwingt. Er stülpt uns seine Liebe nicht über. Das ist das Neue Testament auch voll davon. Er sagt nie, steht da mit einem dicken Hammer vor und sagt, und jetzt gib dein Ich her oder so. Nein, nein. Eine zarte Stimme des Heiligen Geistes, nicht da innen, ein zartes Mahnen. Manchmal schon wird es auch etwas kräftiger, deutlicher. Aber meistens wartet er darauf, dass wir auf ihn eingehen. Das halte ich für unerhört fair vom allmächtigen Gott, der natürlich mit seinem ganzen Potenzialen rausrücken könnte und uns zermalmen könnte. Aber das tut er nicht. Er hält sich zurück. So zurück, dass er ein verborgener Gott ist. Wo steht es? Matthäus 6,6 sagt Paulus in der Bergpredigt, mein Vater wohnt im Verborgenen. Der tritt gar nicht ohne weiteres auf in dieser Welt. Aus Liebe. Warum? Das würde er den Menschen zwingen, wenn er sich enthüllen würde in seiner Macht und Herrlichkeit und Gewalt. Da bliebe uns ja zitternd gar nichts anderes übrig, als ihn zu akzeptieren. Deswegen wohnt er im Verborgenen, damit wir der Liebe Raum geben können. Und ohne Druck gewissermaßen immer neu uns für ihn entscheiden können. Und das ist ja auch das, was nachher für die Nachfolge gilt. Nicht? Jesus sagt, viele suchen den Weg, und wenige finden ihn. Und er sagt, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, das sind eine ganze Menge Fromme gemeint, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich kommen, sondern nur, die den Willen tun. Nicht, weil der Vater im Himmel alles gemacht hat aus Gnade. Natürlich hat er alles gemacht, was uns möglich ist, um seine Hand zu ergreifen. Aber er nimmt uns diese Arbeit nicht ab. Weil das eine Liebesbeziehung ist, können wir freiwillig seinen Willen tun. Und das ist uns allen ins Stammbuch geschrieben, unsere Existenz ihm auszuliefern. Weil da so viel in uns steckt. Gestern Abend kam das raus. Paulus sagt, was sagt Paulus? über seine dunkle Seite. Der fromme Paulus. Ja, und in dem Zusammenhang sagt er was über sich, wie es in ihm aussieht. So ist es. Er sagt das schlicht entwaffnend. In mir wohnt nichts Gutes. In ihm, dem langjährigen Christen, nicht, der sieht es ganz klar und spricht es aus. Und dieses Nicht-Gute, das in uns wohnt, immer tiefer vom Licht der Welt durchleuchten zu lassen, das ist das, was er mit uns vorhat. So, ganz kurz da noch, das kam gestern Abend auch nochmal raus, da hat jemand gesagt, Hiob, das war ein Unbescholtener, der dem Versucher ausgeliefert war. Das ist mir auch aufgefallen, jemand von uns. Was hat es nun für eine Bedeutung, dass der Hiob, der so rechtschaffen war wie keiner sonst, plötzlich einem unermesslichen Leiden ausgeliefert war, dass er am Schluss nichts mehr hatte, krank war, aussätzig, seine Geschwüre geschabt hat, ohne Besitz und sogar seine Frau hat er verloren. Die hat gesagt, komm, sag diesem Gott ab. Das bringt doch nichts mit deinem Gott. Nimm dir einen Strick und häng dich auf und dann ist es passé. Wozu das? Wo er doch keinen besseren hatte, sagt Gott dem Satan, als den Hiob. Wieso wird er dann solchen Dingen ausgeliefert?
Damit er Gott kennenlernt. Er sagt doch am Ende, ich kannte dich bislang.
Aha.
Nur vom Hören sagen.
So ist es. So ist es. Ich war. Das könnt ihr dann im Psalm 73 nachlesen. Wo das auch so ist, dass der Psalmist Gott nicht versteht. Und sagt, es war mir zu schwer zu begreifen, das Handeln Gottes, bis ich ins Heiligtum ging. Der ließ sich also von seiner Not, die er hatte mit Gott, nicht wegtreiben. Wir lassen uns ja da alle gerne wegtreiben, gehen innerlich auf Distanz. Sagen, er ist halt doch nicht so lieb und so. Er meint es doch nicht so gut mit dir. Das ist doch schwierig mit ihm. Und da geht er gerade hin ins Heiligtum. Er dringt mit Gewalt ein. Jesus sagt, die mit Gewalt eindringen, reißen das Himmelreich an sich. So, und nachdem er ins Heiligtum gegangen ist, hat er plötzlich eine ganz neue Sprache. Vorher redet er in der dritten Person von Gott. Da sagt er, was Gott alles tut oder nicht tut. Und nachher sagt er, wenn ich nur dich habe. Da redet er plötzlich in der Du-Form. Und da merken sie, das ist wie so ein Liebesgestammel. Der ist in eine ganz neue Beziehungsform zu Gott gekommen. Eine neue Beziehungsebene. Und der Hiob auch, genau das, was sie sagen, im Kapitel 42 sagt er, bisher kann ich dir nur vom Hören sagen. Jetzt aber von Angesicht zu Angesicht. Dazu sind die Leiden gut gewesen, für den Hiob und für uns auch, weil uns Gott damit aufbricht, kam gestern Abend hervor. Was passiert denn da, ich will es nochmal ein klein bisschen anders ausdrücken, wenn wir leiden, wenn uns Gott was zumutet, was passiert da? Was haben wir da für eine unerhörte Chance? Uns selber kennenzulernen. Denn in guten Tagen merken wir nichts von unserem Inneren, von dem, was da in uns Dunkles ist. Aber wenn wir leiden, kommt immer das raus, was in uns drin ist. Wir sehen es also bei Jesus, der leidet am Kreuz, was kommt raus? Er bittet zum Beispiel für seine Feinde. Er bittet darum, dass der Johannes sich um seine Mutter annimmt und seine Mutter sich um Johannes und so. Da kommt die Liebe raus. Und nachher auch der Schrei nach seinem Vater, der ihn ja am Kreuz für uns verlassen hat. Und auch bei uns kommt raus, wenn wir leiden, was in uns drin ist, was wir in guten Tagen nicht zu sehen vermögen. Das ist unsere spezielle Aufgabe im Leiden, gerade wenn wir leiden in den Beziehungen, in den Konflikten und in den Schwierigkeiten, das dann anzuschauen. Nicht gestern hat mir jemand von uns gesagt, ja, wenn meine Frau dann so mich kritisch anredet und immer noch mal weitermacht, Und dann sage ich, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Da habe ich dem Bruder geraten. Was habe ich ihm geraten? Er soll sagen, red nur weiter. Ich höre dir gut zu. Denn es ist wichtig, gut zuzuhören, wenn sie das ausspricht. Da kommen wir nachher gleich noch drauf, was sie da sieht. Und es ist geistlich wichtig, dass er jetzt gleichzeitig dann nicht nur auf seine Frau hört, was die ihm zu sagen hat, das ist ganz wichtig, denn die sieht viele Dinge, wenn auch nicht objektiv, die bedeutsam sind für ihn, sondern was soll er noch im Auge behalten, was soll er noch angucken? Ja, bitte? Ja, was Gott spricht, aber noch was? Da sind wir ja gerade dran, das ist unser Thema. Was in seinem Herzen ist, nicht? Und da, wenn seine Frau da anfängt zu kritisieren, da kann er sehen, den Unwillen da, den kleinen Jungen, der revoltiert, der nicht kritisiert werden will, der Recht haben will immer, der gestreichelt werden will, der nicht wachsen will. Denn wenn mir meine Defizite aufgezeigt werden, dann ist es gut für Wachstum, für geistliches und persönliches Wachstum. Und das haben wir alle dringend nötig. Von daher sollten wir sogar unaufgefordert, habe ich dieser Tage auch ein paar Leuten geraten, anderen sagen, sag mir doch, wer ich bin aus deiner Sicht. Wie erlebst du mich denn? Haben wir das mit Patienten gemacht. Nach 4 Monaten Behandlung haben wir in der Gruppe gesagt, so, jetzt bittet jeder der 10 Gruppenmitglieder, die anderen 9, sagt mir, wer ich bin, wie ihr mich in 4 Monaten kennengelernt habt. Da sind manche weinend rausgelaufen, weil sie das nicht ertragen konnten, was die anderen dann sagten, nicht? Und das ist äußerst wichtig, auch für die Gemeinde wäre das sehr wichtig, auch dass wir die Heuchelei abstellen, in der entgegentreten, dass wir lernten, offen miteinander zu reden, offen auch unserer subjektiven Schau unter seiner Leitung uns zu stellen. Und da sagt also Paulus etwa dazu, 2. Korinther 4,17, im Zerbrochen werden wird überreiches, ewiges Maß an Herrlichkeit erzeugt oder bewirkt. Verwendet das Wort Lipsis, Trübsal, Leiden, heißt aber auch zerbrochen werden. Das Zerbrochenwerden bewirkt Herrlichkeit. Lass dich doch gerne zerbrechen. Gerade in deinen Beziehungen. Sei doch dankbar dafür. Und im Aufblick zu ihm kannst du es aushalten. Bitte.
Ja, also beim Hiob oder für mein persönliches Leben ist es doch ganz wichtig, wenn ich es mittendrin auch nicht kapiere. Aber Gott hat doch dem Satan eine Grenze gesetzt gehabt. Also sein Leben passte mir nicht dran. Und ja, der Gott hat schon gewusst, dass er das dem Hiob zumuten konnte. Ich finde das so ungeheuer barmherzig. Er weiß das Ende schon längst, als der Satan ja ihn um Hiob gebeten hatte. Ja. Oder er ihm den überließ.
Genau.
Aber der Hiob wusste es nicht. Der war das
hier wusste es nicht.
Das kann ich auch erinnern, dass man es nicht wissen will.
Ja, aber das ist nun der biblische Begriff Glauben, was man genauso mit Vertrauen übersetzen kann, dass ich vertraue, mein Vater im Himmel mutet mir nicht mehr zu, als ich vertragen kann. Nicht? Und da sind mir genau diese Stellen sehr bedeutsam. Hiob bittet Gott um Erlaubnis, das heißt, er darf nichts tun, als was Gott ihm erlaubt. Satan darf nichts tun, als was Gott ihm erlaubt, im Blick auf den Hiob. Genau dasselbe bei Petrus. Jesus sagt dem Petrus, der Satan hat sich ausgebeten, euch im Sieb zu schütteln, nicht zu sieben, euch da auf die Probe zu stellen. Er hat sich ausgebeten von Gott. Der darf uns nichts tun, als was uns heilsam ist, was ihm Gott dann erlaubt. Und dann können sie ganz frisch, fröhlich dann alle ihre Leiden und Trübsale, ihr gesiebt werden, aus seiner Hand nehmen, aus der Hand ihres Vaters im Himmel, weil der sich was Gutes dabei für sie gedacht hat. Und ihm schon im Voraus danken, das ist ein Vertrauen, das schmeckt mir zwar gerade gar nicht und es ist sehr hart für mich, aber ich danke dir, dass du damit was Gutes für mich vorhast. Nicht? Schon im Voraus dafür danken. Das ist das, was Paulus sagt, 1. Thessalonicher 5, 18, hatten wir schon mal, Danket alle Zeit für manches nicht? Für alles, auch für deine dicken Müller nicht, die dich sehr beschweren und dir große Schwierigkeiten machen. Das ist ein Vertrauenserweis, dieses Danken. Da sagen sie im Voraus, du machst damit was Gutes für mich, auch wenn ich es im Moment noch gar nicht sehe. Und das ist der Weg, wo sie mit ihrem Vater im Himmel zusammen gerade durch ihre dunklen Zeiten und ihre schwierigen Lebenspunkte kommen. Das ist es doch. Und wo sie ihn kennenlernen, weil er tatsächlich daraus was Gutes macht. So wie ich es zum Beispiel in der Gefangenschaft erlebt habe. Wo man zunächst es nicht recht begreift, was hat er denn jetzt vor mit dir? Das ist doch eigentlich unglaublich. Und nachher merken sie, es ist eine tiefe Bereicherung. Manches wird man erst im Himmel dann von uns begreifen und verstehen. Aber immer so, dass daraus seine große Herrlichkeit und Barmherzigkeit für uns deutlich wird. Ja, wir waren aber jetzt bei der praktischen Frage, die sich gestern angeschlossen hat. Da haben wir ja von den Synapseninhalten gesprochen, von dem, was da in den ersten 7 Lebensjahren an egozentrischer Überlebenstechnik in uns einprogrammiert wird. Mit den Bildern, wo ich so ein Bild von mir habe, wie ich bin. Wir hatten das Beispiel gestern Abend, glaube ich, auch, wo ein sehr begabter Mensch dann immer sagt, ja, ich taug überhaupt nichts und so, und ich kann nichts und habe nichts und weiß nichts und so, sich für äußerst minderwertig hält, oder wo einer ein riesiger Angeber ist, weil er solche Minderwertigkeitsgefühle kompensiert, oder wo er sich als ganz armes Würstchen fühlt, ewig depressiv ist, Mauerblümchen spielt oder sowas. Das sind sehr verschiedene Lebenstechniken, Programmierungen, die immer von diesen Bildern abhängen, die wir in uns tragen. Eigentlich in unserem Gehirn, in den Synapsen. Bilder, Vorstellungen von uns, vom Nächsten und von Gott, und die widersprechen der Wirklichkeit. Entsprechen der Wirklichkeit überhaupt nicht. Und wie werden wir denn nun das los? Nachdem wir zunächst blind sind für diese Dinge, also Grundeinsicht der Psychologie, der Mensch ist für sich selber blind. Wie geht es weiter, weiß es jemand? Er kann sich nur im Spiegel der anderen erkennen. Wir würden euch erkennen, ergänzen, auch im Spiegel des Wortes kann ich mich erkennen und durch die Wirkung des Heiligen Geistes kann ich mich auch erkennen. Aber das ist schon sehr richtig, Spiegel der anderen, und genau deshalb ist der Spiegel so wichtig. Dass die Ehefrau redet oder die Mitschwester in meiner Schwesternschaftenkommunität, dass ich mir das anhöre, mir auf der Zunge zergehen lassen, was die an mir auszusetzen haben. Deshalb ist es gerade auch für Kommunitäten, für Gemeinschaften von Ledigen, von Alleinstehenden so bedeutsam, dass man da offen reden lernt. Da kommen wir nachher noch drauf. Sonst geht da was ganz Wichtiges verloren. Wo steht denn es schon biblisch? Ich glaube, ich habe es gestern kurz erwähnt, irgendwo. Wo ist es biblisch schon ausgedrückt im Zusammenhang mit der Schöpfung, dass wir so einen Spiegel durch die anderen brauchen? Wo steht das? Für den Zusammenhang ganz wichtig.
Mit den
beiden Augen. Bitte? Ja, das ist im Neuen Testament dann. Ja, aber schon bei der Schöpfung. Ja, ja, und was sagt Gott da grundsätzlich dazu, vor der Erschaffung der Eva oder zur Erschaffung der Eva? In 1. Mose 2,18 steht es, Genesis 2,18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott, nicht? Einer allein? Nee. Was braucht er? Ja, eine Hilfe braucht er. Früher hat man immer übersetzt eine Gehilfin. Das ist aber nicht richtig übersetzt. Das ist geschlechtsneutral, das Wort, das da steht. Er braucht eine Hilfe, die ihm ein Gegenüber ist. Also, die als Spiegel funktionieren kann. Benutzen Sie den Spiegel, den Sie neben sich haben? Menschen, mit denen Sie zusammenleben, benutzen Sie den?
Nicht immer.
Aha, aha, dann darf ich Sie bitten, benutzen Sie doch bitte immer, nicht? Und hören Sie sich das an, was der Spiegel redet und sagt. Und noch wichtigere Bitte, oder genauso wichtig in dem Zusammenhang, was ist das? Nehmen Sie bitte Ihre Spiegelfunktion wahr. Da hat kürzlich eine fromme Frau zu mir gesagt, der Mann ist also auch ein gläubiger Mann, der war sogar einige Jahre in der Kommunität, weil er wirklich Gott dienen wollte, aber dann ist er da wieder raus. Und er will wirklich bewusst nachfolgen, aber hat unendliche Schwierigkeiten in seinem Beruf, nicht? Die Kollegen haben sehr vieles berechtigt, an ihm auszusetzen. Und in der Familie ist es genauso. Und dann habe ich der Frau gesagt, ja, warum reden Sie eigentlich darüber nicht mit ihm? Warum funktionieren Sie nicht als Spiegel? Da hat sie gesagt, ja, ich bin doch fromm. Ich darf ihm doch nichts Ungutes sagen. Ich muss doch immer nur lieb mit ihm reden und Frieden halten. Und dann hat sie ihn immer gestreichelt und der Mann war jetzt wirklich, der hat die Kündigung gekriegt, jetzt zum x-ten Mal beruflich einfach daneben. Jetzt ist er so fromm und kommt mit anderen Leuten absolut nicht zurecht, der kommt sich nicht auf die Spur. Aber mit meiner Aufgabe, ihm zu helfen, dass er ein klein bisschen erkannt hat, wo er völlig daneben ist. Der war so ein richtig verwöhntes Prinzchen, nicht? Er hat mir kürzlich seine junge Ehefrau erzählt, sie sei schockiert gewesen, wie Frau Schwiegermutter sie zum ersten Mal besucht hätte, nach sechswöchiger Ehe. Da hätte sie dann ihr abends, nachdem der Mann vom Geschäft heimkam, gesagt, du bist aber eine gastige Ehefrau. Ich sage, wie bitte? Da sagt sie, ja, also für mich war das ja ganz selbstverständlich bei meinem Mann und auch bei meinem Sohn. Wenn der abends von der Arbeit nach Hause kam, habe ich mich vor ihm niedergekniet, habe ihm die Schuhe von den Füßen gelöst und die Hausschuhe übergestreift. Und du tust das überhaupt nicht bei ihm. Ich war so ein verwöhnter Prinz, war der von seiner Mutti auf Händen getragen. Und der hatte sein Leben lang noch nicht abgelöst und abgestreift. Und ist deshalb ständig gescheitert. Und ist das nur eine Barmherzigkeit, wenn die christliche Ehefrau ihn immer streichelt und immer blind lässt? Der darf immer blind sein für sein Sein und sie meint, das sei Liebe. Ist das Liebe? Ja, ich finde, das ist das Gegenteil von Liebe. Das ist Unbarmherzigkeit, dem anderen gegenüber zu schweigen, wobei der ja das doch ganz selbstverständlich nimmt. So ist er programmiert worden in den ersten 7 Lebensjahren und jetzt lebt er das, ist doch klar. Er hat den Anspruch, nicht? Und da müssen wir uns gegenseitig helfen, das Schöpfungsgeheimnis. Dass wir zunächst so ganz auf dem falschen Dampfer sind, alle miteinander. Und ein Gegenüber brauchen, das liegt in unserer Schöpfung drin, das offen ehrlich mit uns redet. Und wir bereit sein müssen, darauf zu hören und uns was sagen zu lassen. Alles im Aufblick zu ihm in seiner Gegenwart. Also das Zerbrochenwerden, von dem Paulus redet, das uns die Augen öffnet für unsere eigene Wirklichkeit und für die unsichtbare Wirklichkeit. Aber unser Ego steht dem entgegen. Und jetzt will ich Sie also erst noch mal ein bisschen fragen, wo steht denn das im Neuen Testament, dass wir sowas nötig haben, dass da innerlich was ist, was verkehrt ist und dass wir so einen Bewusstmachungsprozess brauchen, es nötig haben, uns zur Wahrheit zu stellen. Da gibt es nämlich eine Reihe von Stellen im Neuen Testament, die wir einfach unterschlagen, die gucken wir einfach nicht an. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie privat für sich die Bibel lesen, die uns weise macht. Trotzdem auch sie in einem irdischen Gewand ist, die ist auch verhüllt. Da kann man nicht ohne weiteres nachweisen, dass es Gottes Wort ist. Es stehen sogenannte Widersprüche und alles Mögliche. Und trotzdem redet er selber zu uns, wenn wir hören wollen. Gerade durch die Verhüllung hindurch. Weil er aus Liebe die Verhüllung anbringt. Er tritt immer inkognito auf dieser Welt. Und nie eindeutig als der allmächtige, gewaltige Gott. Ja, können Sie mir Stellen nennen? Und ich will mal damit anfangen, Johannes 3,19. Was steht da? Weiß es jemand? Nein, Johannes 3, ja doch, Vers 19. Jesus redet davon, nach diesem Gespräch mit Nikodemus, dass es ein entscheidendes Kriterium gibt. Ein ganz entscheidendes Kriterium. Welches ist das? Ne? Das ist vorher, nachher. Was ist das entscheidende Kriterium für die Menschen? Er redet davon, den Menschen. Ja, genau. Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder liebst du deine Finsternis mehr als mich das Licht. Und was tust du dann? Dann hältst du deine Finsternis im Dunkeln. Dann lässt du sie von mir nicht erhellen. Weil du deine Finsternis mehr liebst als mich das Licht. Und das ist für Jesus das ganz entscheidende Kriterium, das für viele Christen genauso gilt. Liebst du deine Finsternis mehr als das Licht? Dann ist das entscheidende Kriterium schon passé. Und er sagt dann auch, die kommen dann nicht zum Licht. Sie merken wieder, es ist freiwillig. Ob ich zum Licht komme und den Auferstandenen bitte, bitte stelle mich ins Licht vor dein Angesicht. Durchleuchte meine Finsternis, die doch zweifellos da ist. Bring das ans Tageslicht, wer ich bin. Mach mir das durch deinen Heiligen Geist deutlich und durch die Menschen, die mich umgeben. Die anderen Mitchristen, mein Ehepartner, meine Mitgeschwister in meiner Kommunität, die Mitalleinstehenden in der Gemeinde oder sowas. Rede doch durch die, damit ich erkenne, wer ich bin. Vertiefte Selbsterkenntnis ist dran, diese Grundeinsicht der Psychotherapie, dass die Menschen dem ständig davonlaufen. Wir hatten es gestern. Das wollen sie alle nicht haben. Warum? Das ist sehr schmerzhaft. Und das Lieben des Lichts hängt damit zusammen, dass ich bereit bin, diesen schmerzhaften Prozess immer neu auszuhalten, mich kennenzulernen. Und das macht uns gemeinschaftsfähig. Für welche Gemeinschaft? Das hat er ja vor. Für welche Gemeinschaft? Mit dem Nächsten und mit ihm. Dieser doppelte Wachstumsprozess, wo wir wachsen sollten, auf den wir angelegt sind und aus dem Nachfolge besteht, dass wir immer gemeinschaftsfähiger werden und dabei gleichzeitig, das war Ihre Frage, uns selber immer mehr finden, unsere Identität finden, unsere göttliche Identität finden, das göttliche Original werden, das wir sind, zu dem er uns erschaffen hat und zu dem er uns das ganze Leben lang hinleitet, durch alle Ihre Lebensumstände, da gibt es keinen Zufall, sagt Jesus. Sondern alles dient dem zu, dem, dass sein Original da herausgebildet wird. So, und diejenigen, die also ihn mehr lieben, da sagt Jesus, die kommen zum Licht, damit ihr ganzes Sein aufgedeckt wird. Das ist ein Prozess wieder. Immer tiefer hineingeleuchtet wird. Sind Sie dazu bereit? Halten Sie das aus? Sagen Sie Ja dazu? Danken ihm für diese Einsicht, auch wenn sie sehr schmerzhaft ist. Genau das ist der Weg der Nachfolge, zu dem Jesus sie auffordert. Da verleugnen sie sich selbst. Mitten im Alltag, wenn ihr dickes Ich auftaucht, nicht? Da dann mit dem Ich neu umgehen. Wie machen sie denn das? Also der Bruder, der mir da gestern sagte, wenn meine Frau da immer weiter lamentiert mit ihrer Kritik, dann sage ich, ich kann das nicht mehr aushalten, hör auf! Was müsste er sagen? Wie gehen wir an die... Aha. Ja, aber ich meine jetzt, wie ist der Umgang mit meinem dicken Ich, oder wir könnten auch sagen, diese psychotherapeutische Sicht, mit unseren infantilen Anteilen. Also in uns allen steckt so ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge, nicht, Das sind diese Programmierungen aus der Kindheit, diese egozentrischen Programmierungen, wo wir uns immer hüten, dass wir ja nicht verletzt werden, ja nicht gekränkt werden, ja gestreichelt werden und hochgehoben werden, getätschelt werden, du bist der Allerbeste und so nicht. Danach hungern wir natürlich. Aber jetzt, wie kann ich damit umgehen, wenn der Bruder sagt, ich kann das nicht aushalten? Das können Sie nämlich alle praktizieren. Die Psychotherapie spricht an dieser Stelle von einer Ich-Spaltung, die der reife Mensch praktizieren kann. Und was macht er da? Wenn also jetzt da der Gedanke auftaucht, ich kann das überhaupt nicht aushalten, die sind so böse zu mir, das ist ja schrecklich. Dann können Sie, brauchen Sie sich nicht zu identifizieren mit dem, der da redet, mit dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, sondern Sie können sich identifizieren mit dem reifen Menschen, mit dem reifen Christen, zu dem Gott Sie machen will. Und wenn Sie das machen, dann sagen Sie nicht, ich kann das nicht aushalten, sondern sagen Sie, kleiner Junge, sei nur ruhig, ich verstehe gut, dass dir das gerade auf die Nerven fällt, dass sich das schmerzt nicht. Sie tätschen ein bisschen auf die Schulter und sagen, ich verstehe das, dass sich das ärgert, aber das machen wir nicht. Sondern wir sagen jetzt gerade, liebe Luise, rede nur weiter. Es schmeckt mir zwar nicht besonders, aber es tut mir unerhört gut. Ich danke dir, dass du sagst, was du über mich denkst. Nicht? So gehen sie miteinander um. Sie identifizieren sich nicht mit dem kleinen verletzten Jungen, wo der Eiter da immer noch rausfließt und was der Bruder Straub gestern Abend gesagt hat, sondern sie identifizieren sich mit dem Neuen. Der neuen Persönlichkeit, die Gott aus ihnen schaffen will, mit dem reifen Menschen. Das ist genau das, was die Psychotherapie auch sagt. Erkenne den kleinen Jungen, distanziere dich von ihm und gib dem neuen, reifen Erwachsenen Raum. Und dann werden sie merken, dass das alte, dicke Ich, der kleine Junge, das kleine Mädchen allmählich schwächer wird. Nicht? Die verlieren ihre Kraft über sie. Das ist der entscheidende Punkt. Entweder lassen Sie sich von Ihren infantilen Anteilen, von Ihrem kleinen Mädchen im Karree rumjagen durch Ihr ganzes Leben, durch Ihren ganzen Alltag. Können Sie sich nicht dafür entscheiden. Sie entscheiden da, ob Sie der kleine Junge sein und bleiben wollen. Oder ob Sie sich seinen Zielsetzungen öffnen und sagen, nein, das bin ich nicht. Das Neue, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, er ist was Neues geworden. Und dafür entscheide ich mich, dann wächst dieses Neue mit seiner Hilfe, diesen Prozess, der immer in seiner Gegenwart passiert, nicht? Und das ist wieder nichts, was da automatisch geschieht, sondern da ist jeden Tag neu Ihre Entscheidung dran, ob Sie sich für das Licht entscheiden wollen, für Ihren Vater im Himmel entscheiden wollen oder nicht. Oder hocken bleiben, so, bei mir ist ja Hopfenmalz verloren, nicht? Es ist sowieso alles aus. Naja, das ist, was ist das? Resignation, Misstrauen gegen Gott, Unglaube, da trauen sie ihm nichts zu. Der hat sie deshalb geschaffen, damit aus ihnen das Neue wird. Und der Auferstandene steht uns jeden Tag zur Seite, damit das Neue wächst. Und sie nicht in ihren alten Eierschalen drin bleiben, nicht? Da gibt es so Zerrbilder von verwöhnten kleinen Jungen mitten in unseren Gemeinden. Der Bruder Straub hat auch einiges angeführt gestern Abend. Wie schrecklich, wenn Sie da merken, dass so ein verwöhnter kleiner Junge immer sein dickes Ich hat. Wobei das nun wichtig ist, dass wir sie ansprechen. Da kam nach einem Vortrag ein Gemeinschaftsleiter, ein schwäbischer Gemeinschaftsleiter auf mich zu, und sagte, jetzt merke ich erst, wo ich an einem Bruder schwer schuldig geworden bin. Da sage ich, wie meinen Sie das? Da sagt er, ja, da kommt seit 20 Jahren in unsere Gemeinschaft einer, da haben wir immer gedacht, also er und andere Brüder, der gehört überhaupt nicht zu uns. Der ist so ein Egoist und ein Neidhammel und ein Störer, der dürfte eigentlich gar nicht bei uns sein. Dann habe ich gesagt, so, und was haben Sie getan? Dann sagt er, ja, das ist es ja gerade. Ich habe jeden Tag für ihn gebetet, aber, wie geht's weiter, wissen Sie schon? Ich habe nie was zu ihm gesagt. Ich habe immer gedacht, der Herr muss es tun. Und jetzt merke ich, ich hätte ihn ansprechen sollen. Und hätte ihm sagen sollen, wir hätten ihn ansprechen müssen, damit er draufkommt, wo wir den Eindruck haben, dass sein Leben mit seiner geistlichen Existenz überhaupt nicht zusammenpasst. Und wir haben ihn einfach 20 Jahre lang an unserer Seite laufen lassen und haben ihn innerlich was gerichtet, nicht? Der unmögliche Kerl. Wenn er so programmiert war, hat ihn ja wahrscheinlich der Herr in diese Gemeinschaft gelenkt, dass seine Geschwister mit ihm offen reden und ihm was sagen. Und die Geschwister haben gesagt, danke lieber Gott, mach's nur du. Wir wollen lieber schweigen und Liebe üben. Feine Liebe. Ja, also es kommt auf das spiegelnde Gegenüber an. Und da will ich jetzt noch ein paar Bibelstellen mit Ihnen sprechen. Sie merken schon, wir könnten da ein paar Stunden drüber reden. Wenn Sie Bibel haben, aber schlagen Sie doch das auf, weil das jetzt Jesus selber gesagt hat. Matthäus 23, die Verse 25 und 26, da redet Jesus ja gerade mit Frommen und mit Theologen. Das sind die beiden Gruppen, mit denen das am meisten gehabt hat. Also mit uns und mit Theologen. Die beiden Gruppen hat er in einen Topf geworfen. Matthäus 23, Vers 25 und 26. Weh euch, Theologen und fromme Leute, wie redet er sie an? Ihr Heuchler, das sagt er pauschal, ihr seid Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber seid ihr voller Raub und Ausschweifung steht da, mangelnder Selbstbeherrschung, eigentlich Kraftlosigkeit. Und jetzt blinder Frommer. Jetzt kommt ein Imperativ, ein Befehl. Das ist eine Aufforderung zu einer Handlung. Reinige zuerst das Innere, dann wird auch das Äußere rein werden. Du Frommer, reinige zuerst dein Inneres. Zuerst. Und dann wird das Äußere danach folgen. Du brauchst nicht ständig, wie die Frommen das tun, an deiner Fassade polieren, dass alle Leute sehen, wie schön fromm du bist. Sondern fang doch bei deinem Inneren an. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie Sie das machen wollen? Wenn Jesus Sie auffordert, Sie sollen doch nicht Heuchler sein, sondern bei Ihrem Inneren anfangen. Wie machen Sie denn das, bitteschön? Und dann schlagen wir gleich auf die Parallelstelle Lukas 11, 39 bis 41. Lukas 11, 39 bis 41 sagt also Jesus Ähnliches. Der Herr sprach zu dem Pharisäer, ihr reinigt das Äußere, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit, Schlechtigkeit. Toren, Dummköpfe, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Was heißt es jetzt? Jesus sagt, Gott hat das Äußere gemacht, aber er hat auch das Innere gemacht. Wie sind das? Was hat er denn da gemacht? Wenn das Innere voll Schlechtigkeit ist, nun, wir kommen da auf dieses Schöpfungsgeheimnis, dass wir in den ersten 7 Lebensjahren zu solchen Egoisten programmiert werden, die sich halt auf die Welt, die es dort gibt, die Bezugspersonen und die Umstände, die Konstellationen uns einstellen und mit dieser Programmierung ins Leben gehen. Das ist es. Natürlich ist da wahrscheinlich auch allerhand Bosheit und Schlechtigkeit sonst noch mit drin. Aber zunächst ist es eine Schöpfungsidee, dass wir alle so programmiert werden. Und wenn wir dieses Programmiertsein aus der Kindheit als Erwachsene leben, was ist es dann? Ein Irrtum in der Zeit ist das nicht. Wir tun so, als wären wir noch kleine Kinder. Dabei sind wir als Erwachsene, reife Christen, die das nicht mehr nötig haben, die Handwerkszeuge, die Instrumente der Kindheit zu praktizieren. Da haben wir ganz andere gegenüber. Und wir haben ihn inzwischen kennengelernt. Wir sind seine Kinder. Wir brauchen doch nicht mehr das infantile Spielzeug, wie dem wir uns damals wehrten. wir könnten doch jetzt ganz anders. Ja, und jetzt Vers 41, gebt doch als Almosen heraus, was darin ist, und seht, dann ist alles rein. Da beginnt die Reinigung. Was heißt das jetzt? Gebt, das ist wieder ein Imperativ, gebt heraus, was sich im Innern befindet, als Almosen heraus. Wie verstehen Sie denn das? Was ist ein Almosen? Das ist die kleinste Münze, die es gibt. Also was ganz Schäppiges. Nicht, das ist also der Kirchenbesucher oder Gottesdienstbesucher, der dann seinen Geldbeutel vergessen hat und dann einen Hosenkopf in den Opferkasten steckt. Und wie tut er das? Also möglichst versteckt, nicht so in der hohlen Hand irgendwo, dass es ja keiner sieht, welch schäppiges Ding er da rausbringt. Und so ist es doch bei uns, wenn wir unser Inneres, dort wo nichts Gutes wohnt, rausbringen sollen, da genieren wir uns doch, oder? Und da decken wir das immer gerne möglichst zu. Aber Jesus sagt, die Reinigung fängt dort an, wo du dieses schäppige Ding rausbringst. Wo bringst du es denn raus? Wo gedenken Sie denn diesen Imperativ von Jesus, was er den Frommen und den Theologen anbefiehlt und sagt, tu das bitte, damit eure Reinigung anfängt. Wo praktizieren Sie das? Wie bitte?
Im Tempel.
Im Tempel, aha. Aha, im Tempel, so, so. Aber denken Sie bitte dran, dass Sie dem Ding ja gar nicht auf die Spur kommen von der Schöpfung her ohne Gegenüber. Sie brauchen da einen zweiten dazu.
Kann man das nicht noch anders sehen? Ein Almosen kann doch auch ein Opfer sein. Und wenn ich diesen Mist hergeben soll, dann tut das ja auch weh, die Erkenntnis.
So ist es. So ist es.
Und das ist wie Dankopfern, tut auch oft weh.
Ja.
Und wenn ich den Mist opfere, dann will ich ihn dahergeben.
Und wenn Sie also jetzt Ihr dickes Ich, Ihre infantilen Dinge, all das nicht gute Innere, wie Paulus sagt, all die Schlechtigkeiten, das Verkehrte, was Gott Ihnen nicht mit Gewalt nimmt, sondern wo er Sie auffordert, das sollen Sie rausgeben, sich dessen bewusst werden und dann das rausgeben. Vor ihm, in seiner Gegenwart. Dann ist das ja ein Opfer. Das tut uns gewaltig weh und es kostet eine große Überwindung. Haben Sie es schon gemerkt? Etwa vor Ihrem Ehepartner, wenn der sich dann beschwert über irgendwas, schon einen Fehler zugeben und sagen, ja, du hast recht. Ich bin da immer so selbstzentriert, so egoistisch, so wehleidig, so selbstmitleidsvoll und so. Sprechen Sie sowas gerne aus vor Ihrem Partner? Bin da so schnell gekränkt und ziehe mich dann in mein Schneckenhaus zurück und rede nicht mehr und so. Das ist ganz schön happig, wenn Sie das so offen aussprechen wollen. Genau dazu fordert Jesus Sie auf. Sie sehen, wie praktisch der ist. Und Sie sehen, wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse da reinpassen in das Geistliche. Es geht nicht um eine große Psychologie an sich, sondern es geht immer darum, was unser Vater im Himmel geschaffen und gedacht hat. Darum geht's. Und diese Schöpfung bedarf der Erlösung und bedarf des Auferstandenen. So, wir können da noch weitermachen, aber ich muss leider jetzt dann schon bald aufhören. Römer 12, Vers 2, nicht? Da sagt Paulus, was sagt er da? Verändert euch, ja. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Nus. Manu, wie machen Sie das? Wie verwandeln Sie denn Ihre Gesinnung? Nus ist auch Ihre Gesinnung. Das Denken Ihres Herzens. Wie verwandeln Sie das, bitteschön? Paulus fordert Sie auf, tun Sie das. Haben Sie sich schon mal dran gedacht, das zu machen? Dem Geist Raum geben. Aber wir sehen ja bei Jesus, dass viele Fromme dann einfach in Blindheit sich selber aufsitzen. Die kommen gar nicht sich auf die Spur. Das ist ihre große Gefahr.
In meiner Übersetzung heißt es der Welt gleich. Und ich meine, das wäre uns aber auch eine Hilfe.
Ja, nur das steht am Anfang des Verses, Vers 2a, und dann geht es weiter. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Da steht ein Imperativ-Passiv im Übrigen. Das heißt, lasst euch verwandeln. Da kann man schon sagen, gebt dem Geist Raum, aber gib auch deinem Nächsten Raum, der mit dir redet, nicht? Gib ihm Raum und höre darauf. Höre, was Gott dir durch deinen Nächsten sagen will, der ja dir deinen Nächsten gegeben hat, nach 1. Mose 2,18, damit du nicht allein bleibst und damit du dich selber erkennen lernst. Ja, letzte Stelle an der Stelle jetzt noch, Epheser 4, 23 und 24. Und da steht also, ihr habt den alten Menschen abgelegt, ihr habt es schon, und dagegen werdet erneuert, jung gemacht, heißt es, im Geist eurer Gesinnung. Im Griechen steht, im Pneuma eures Nous. Das sollen sie, Menge übersetzt, in eurem tiefsten Innern werdet erneuert. Na bitte, wie machen Sie das jetzt? Fangen Sie da an, mit dem Bohrer zu bohren, ihr tiefstes Inneres rauszuholen und das irgendwie zu regenerieren? Es sind ganz praktische, konkrete Anweisungen. Und das steht von der Grammatik her im Infinitiv Präsens, das heißt, das ist eine dauernde Wiederholung, wiederholte Handlung. Das soll ihr ganzes Christsein begleiten, ständig erneuert zu werden. Am Geist ihrer Gesinnung. Kolosser 13 steht dasselbe. Wir hätten ein neues Leben geschenkt bekommen, dem es eigen ist, stetig erneuert zu werden zur tieferen Erkenntnis Gottes. Mit diesem Veränderungsprozess ist eine stetig wachsende Beziehung und Erkenntnis zu ihm verbunden. Das hört unser Leben lang nicht auf, wenn es recht läuft. Da kann das Christsein nicht einschlafen, sondern da gibt es immer neue Überraschungen und Abenteuer. Immer neu überrascht von Freude, hat der Engländer Lewis einen Buchtitel formuliert. Ja, wie machen Sie das, bitteschön? Nun gut, wir wollen weiterfahren. Sie sehen, das ist eine wichtige Aufgabe und genau dasselbe kommen wir dann auch nochmal Kolosser 3, 9 und 10 dann. Ihr habt den alten Menschen mit all seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird. Partizip Präsens Passiv drückt eine dem neuen Menschen eigentümliche Qualität aus, nämlich der auch wieder in einem stetig fortschreitenden Prozess erneuert wird. Also Sie sehen, Erneuerung ist angesagt. Und nun wollen wir uns noch ganz kurz, auch konkret, praktisch fragen, das schließt an das gestrige Thema Erneuerung der Synapseninhalte unserer alten Programmierung, die mit der Schöpfung zusammenhängt und auf die Gott uns hinleitet. Ich schließe an Genesis 2,18, dass wir also einen Partner haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist entweder ihr Ehepartner oder in der Kommunität, in der Schwesternschaft oder in der Gemeinde sucht der Alleinstehende sich ein anderes Gemeindeglied, bei dem er das praktiziert. Sage ich Ihnen eine mögliche Form, wie man versuchen kann, sich selber auf die Spur zu kommen und anzufangen, wie Jesus uns auffordert, das Innere zu erneuern. Die beiden setzen sich einmal in der Woche zusammen, also ich bleibe mal jetzt beim Beispiel Ehepaar, aber die anderen übertragen es auf sich, und nehmen sich 90 Minuten Zeit. In diesen 90 Minuten lassen sie sich nicht stören, weder durch Telefon, Handy, Glastüre, Kindergeschrei, sonst was. Sie sorgen dafür, dass sie völlig ungestört sind. Dann beten sie zusammen, dass jetzt in diesen 90 Minuten der Heilige Geist sie leitet und er da ist und er mit ihnen redet und sie die Kraft haben, ihr Gegenüber anzuhören, dabei wahrzunehmen, was ihr Vater im Himmel ihnen sagen will und sie den Mut bekommen, selber ganz offen zu sein. Und dann reden sie, indem sie ihr Inneres rausbringen, ihre Almosen rausbringen, im Blick auf den anderen. Also jetzt ihren Ehepartner oder ihre Mitschwester, sie sagen, was sie im Blick auf den empfinden. Sie reden von ihren Empfindungen und Gefühlen, sie reden in Ich-Form. Also sie sagen nicht, du bist ein schlechter Mensch, du bist immer vergesslich, sondern, das kann man alles in Ich-Form sagen, das heißt, ich empfinde dich so und so problematisch. Ich habe den Eindruck, das und das ist bei dir schwierig. Warum sagen Sie das so? Warum, weil Sie das so wahrnehmen? Weil Sie gar nicht objektiv sagen können, ob der so schwierig ist. Das kann ja in Ihrer subjektiv verzerrten Wahrnehmung liegen. Weil Sie selber auch defizitär sind, da sehen Sie den anderen vielleicht ganz schief und da kann es sein, dass es wesentlich bei Ihnen liegt. Das weiß man am Anfang nie so genau. Aber Sie reden von sich, das heißt, Sie sind kein Heuchler, sondern ganz ehrlich. Sagen das, was in Ihrem Herzen ist. Das sagen ja viele Christen. Ja, du liebste Zeit. Wenn ich ihm das also offen sagen würde, was ich da von ihm halte, das wäre ja schrecklich. Da ist alles aus zwischen uns. Wissen Sie, was ich dann sage? Da sage ich so. Und Sie lassen das Unausgesprochene, das, was Sie in Ihrem Herzen über ihn denken, Ihr Leben lang stehen und reden darüber nicht und lächeln ihm freundlich an. Guten Morgen, lieber Johannes, wie liebe ich dich doch. Nicht, da steht ja eine Glaswand zwischen Ihnen. All das Unausgesprochene, was Sie nur denken, das trennt Sie ja, täuschen Sie sich doch nicht. Auch Ihr geistliches Einssein kommt doch nicht zustande. Sie werden doch nicht wirklich eins. Solange sie da was trennt. Und all das, das ist wieder mit unserem Menschsein zusammengehörig, dass uns ständig solche menschlichen, persönlichen Dinge trennen voneinander. Egal, ob wir Schwestern sind oder in der Gemeinde sind oder Ehepartner sind, immer trennt uns wieder was. Bei diesen Empfindlichkeiten, Verletzlichkeiten, die mit der alten Programmierung zusammenhängen. Und mit dem tiefen Bösen, das da in uns ist. Jesus sagt, ihr seid doch böse. Ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Dinge tun, sagt an der Bergpredigt. Pauschal, ihr seid böse. Es trifft uns alle. Und darum geht's, dass wir daran was tun, das nicht auf sich beruhen lassen. Also, und dann redet der eine und sagt, ich empfinde dich so und so. Und wenn er dann fertig ist, nichts mehr weiß, ist der andere nicht berechtigt, zu sagen, das stimmt gar nicht, das ist alles ganz anders, so wie wir das früher gemacht haben, sondern der redet dann nur von seinen Empfindungen, von seinen Gefühlen. Worauf zielt das ab? Und genau auf die Synapseninhalte, auf das, was in uns gespeichert ist, denn dieses Gespeicherte färbt unsere Wahrnehmung, wir haben gestern gesagt, unsere Brille. Deshalb bringen Sie Ihre Programmierung damit auf den Tisch. Sie machen das, was Ihnen zutiefst unbewusst ist, allmählich bewusst. Und nach 10 Gesprächen dieser Art, wenn der immer der eine, dann wieder der andere, der eine, wieder der andere, immer unter Gebet, in Gegenwart des Auferstandenen, mit der Bitte um Leitung durch den Geist. Nach 10 Gesprächen sind sie beim Unbewussten. Aber erst nach 10 Gesprächen, das ist fast ein Vierteljahr. Wenn sie das jede Woche gemacht haben, bitteschön, das ist im Übrigen eine harte Arbeit. Das empfehle ich, wenn ich in Kommunitäten bin, den Mitgliedern der Kommunität, die staunen da erst, die Schwestern, ja was, wir Schwestern? Ja natürlich, die Schwestern, denn sie haben alle ihre Programmierung dabei, die in ihrer Gemeinschaft heftigst stört. Unter frömmsten Diakonissen, wenn daran nichts getan wird. Unter den Brüdern, unter den frommen Brüdern irgendeiner Kommunität, die brauchen das dringend, um aus ihrem Isoliertsein rauszukommen. Das Frappierende ist, wenn die das tun, das ist mir da bei einer Kommunität besonders begegnet, der ich das erst empfohlen habe. dann höre ich plötzlich von anderen Leuten ein Jahr später, die sagen, die ganze Kommunität hat sich verändert. Wir wissen gar nicht, was da ist. Die sind viel lockerer, die gehen ganz anders miteinander um, die sind viel freudiger, die haben eine ganz andere Botschaft. Vorher waren die so verkniffene, fromme Brüder, nicht? Die alle in ihrer Frömmigkeit gelebt haben und jeder isoliert war. Oder was ganz Neues. Und die machen ganz andere Freizeiten. Da kommen Brüder, die vorher in ihren alten Ecken ganz verkrampft waren. Die geben da plötzlich ein freudiges Zeugnis, das staunen sie Bauklötze. Und ebenso ist es bei Ehepaaren. Nicht? Ich habe zum Beispiel Pfarrgruppen mit meiner Frau schon da gemacht. Da arbeiten wir dann ein Jahr oder ein Vierteljahr und dann wollen die, dass wir noch alle halbe Jahr mal wieder zusammenkommen zu einer Art Supervisionssitzung. Und dann reden die, also jedes Ehepaar berichtet dann von sich, von der Gruppe, wie es ihnen inzwischen gegangen ist. Und da kann ich nach 3 Sätzen unterbrechen und sagen, halt, Sie brauchen gar nicht weiterzureden, Sie beide haben nicht gearbeitet. Und dann fangen die an, sich zu entschuldigen und sagen, ja, wir haben die und jene Gründe gehabt, dann haben wir immer viel zu tun, das ist ja klar. Und da gibt es immer ein Alibi, warum man sich diesem schwierigen Gespräch nicht stellt, weil man immer viel zu tun hat, nicht? Und da ist alles andere angenehmer als das Gespräch mit der Ehefrau, die einem sagt, was sie nicht gut an einem findet, nicht? Und dann sage ich, gut, Sie können Ihre Gründe gehabt haben, Sie können mir jetzt erzählen, was Sie wollen, ich weiß nur, dass Sie nicht gearbeitet haben, und deswegen immer noch so schlecht verheiratet sind wie vorher auch. Und da können wir Schluss machen jetzt. Sie müssen sich überlegen, ob Sie wollen oder nicht. Ich kann Ihnen diese Arbeit nicht abnehmen. Und das merke ich bei allen Paaren, die dann arbeiten. Oder die Alleinstehenden, die sich einen Partner gesucht haben. Und zwar nicht die beste Freundin, sondern in der Gemeinde genau die Frau, mit der sie besondere Schwierigkeiten haben. Nicht, wo Konflikte und Spannungen bestehen. Die ist hervorragend geeignet, Ihnen so einen Spiegel vorzuhalten. Und wo sie endlich ihren Konflikt mit ihr aufarbeiten können. Das gilt genauso für die Schwestern. Nicht die, die mich sowieso streichelt, die meine Freundin ist, sondern die, die mit der ich Probleme habe. Das macht die Sache fruchtbar. Und dort werden sie auf einmal merken, dass sie dem, was Jesus sagt, wenn sie dem folgen, bring doch dein Inneres raus, stell dich doch dem, dass es Gott auch geschaffen hat, denk doch da dran und polier nicht immer deine fromme Fassade, dass sie das plötzlich geistlich weiterbringt, wenn sie das wagen, den Mut haben, dort einzusteigen. Es ist eine harte Arbeit, die Blut, Schweiß und Tränen kostet, wo unsere kleinen Jungen und kleinen Mädchen dazu tendieren, davon zu laufen und alles zu wollen, bloß das nicht, was uns fördert, wo sie genau wieder praktizieren können. Verleugne dein dickes Ich, nimm dein Kreuz auf dich, sage ab dem, was du besitzt, und du wirst merken, was dabei rauskommt. Nun also, ganz kurz noch zu dem, was dabei rauskommt. Johannes 12, Vers 36, sagt Jesus, nicht, die Gefahr ist ja immer, dass uns dabei der Dampf ausgeht. Mir sagen ja viele, nein, das kann ich nicht. Also meinem Ehepartner das offen sagen, kann ich nicht. Jemanden in der Gemeinde finden, mit dem ich so offen rede, kann ich nicht. Und Jesus sagt da, vertraut dem Licht, damit ihr Töchter und Söhne des Lichtes werdet. Und das heißt nun vom Griechischen her, also dieser Begriff Söhne, ein liebevolles, enges Verhältnis bedeutet. Das heißt mit anderen Worten, unser Christsein ist so hochtheoretisch zunächst. Es bewegt sich auf so einer abstrakten Ebene. Und gedacht ist, dass wir in ein immer persönlicheres, liebendes Verhältnis zum Vater im Himmel kommen. Wo was immer mehr zunimmt, darf ich Sie da fragen, was nimmt dazu? Die Liebe, ja, und was noch? Ja, die Freude, das spüren sie nämlich Leuten ab, die sowas praktizieren, dass ihre Freude zunimmt. Dass sie plötzlich merken, da ist ja was ganz Neues drin, ein neues Element, das nicht aus diesem Menschen kommt. Darf ich Ihnen da noch berichten? von einer Frau, die ich kennenlernte, die in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war, ganz kleine Landwirtschaft und viele Kinder, wie das früher üblich war. Was musste da so eine Tochter tun, die unter ferner Liefen kam? Die musste früher halt in den Dienst gehen, nicht? Also die ist Dienstmädchen geworden. Und hatte einige Jahre lang da hart gearbeitet als Dienstmädchen. Und dann hat sie Knochenkrebs bekommen, Knochen-TBC bekommen, sogenannten Lupus. Und dann musste ihr ein Bein abgenommen werden. Und dann konnte sie nicht mehr Dienstmädchen sein, da ist sie in die Strumpffabrik gegangen und hat Strümpfe sortiert, so sitzenderweise. Und dann ist sie noch so krank geworden, dass sie gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Und dann lag sie da in einem ärmlichen kleinen Zimmer, dürftig ausgestattet. Und nun denken sie, naja, also, was hat sie von ihrem Leben gehabt, nicht? Und was hat sie jetzt von ihrem Leben angewiesen auf ein paar mitleidige Pfleger? Und sowas, das muss doch also katastrophal sein. Und aus dem Zimmer dieser Frau ging ein Leuchten aus gewissermaßen, eine Kraft und eine Freude, dass ein ganzen Haufen junger Leute zu der kamen zu Besuch. Ich auch. Weil man da abgespürt hat, die hat eine ganz tiefe, große Freude inmitten ihrer dürftigsten, ärmlichsten Umstände. Die war Tochter des Lichts geworden. Und die hat viel weniger gehabt, als irgendeiner hier sitzt, der da ist. Nicht? Und genau das hat der Vater im Himmel für sie vorgesehen. Und ich könnte jetzt sagen zum Schluss, nichts geschieht im geistlichen Leben von selbst. Freude widerfährt uns nicht einfach. Die kommt nicht einfach so über uns, weil wir jetzt so in der Nachfolge stehen und vor ein paar Jahren mal für Jesus entschieden haben. Sondern wir müssen uns jeden Tag neu für die Freude entscheiden. Jeden Tag neu die Freude wählen.